Ich bete mit uns. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für den Tag. Ich danke dir auch für das Lied gerade, dass wir zusammen hier stehen dürfen und dich als König anbeten dürfen. Und wir wollen dich in den Mittelpunkt rücken für heute Morgen und danken dir für unsere Gemeinschaft hier. Amen.
Unser heutiges Thema, jetzt nicht unbedingt ein Trendthema der Verkündigung, aber super wichtig, denn jeder kennt Leid. Wir alle. Aber wir reden heute allgemein grundsätzlich, jetzt nicht persönlich, all die ganzen individuellen Päckchen, die du mit dir rumträgst, die jeder einzelne von euch mit sich rumträgt, die können wir nicht in der Predigt abhandeln. Die gehören in die Seelsorge. Und ja, auch die Frage, wie gehe ich mit dem Leid anderer um? Wie reagiere ich da drauf? Wie kann ich mit jemandem drüber sprechen? Ist jetzt nicht heute Thema. Heute wollen wir einfach ganz allgemein, ganz grundsätzlich über Leid sprechen und uns so ein bisschen innerlich auf Leid vorbereiten. Denn ich habe schon viele Christen erlebt, die sind Jahrzehnte mit Jesus unterwegs gewesen und dann irgendwann kam die Krebsdiagnose oder der Partner ist gestorben oder was auch immer. Und auf einmal ist eine Welt zusammengebrochen und man war ganz überrascht, dass man auch Schweres erlebt als Christ. Insofern, let's go. Ich habe ein bisschen versucht, mal alles Leid aufzulisten, was ich allein in meinem Umfeld einfach so kenne. Das heißt, zu allem, was ich jetzt gesagt habe, und es ist längst nicht alles, kenne ich mindestens eine, in den meisten Fällen mindestens sogar zwei Personen, die betroffen sind, persönlich. Ich lese einfach mal vor und du kannst mal so selber Gedanken schweifen lassen, was kennst du so in deinem Umfeld für Leid? Chronische Krankheiten, verschiedenste Allergien und Unverträglichkeiten, Krebs, finanzielle Schwierigkeiten, Über- und Untergewicht, berufliches Scheitern, Burnout, Depressionen, Angststörungen, zerbrochene Familien, zerbrochene Ehen, zerbrochene Freundschaften, zerbrochenes Spielzeug. In einer unglücklichen Ehe leben, unerfüllte Sehnsucht nach einer Ehe, unerfüllte Sehnsucht nach Sexualität, vom eigenen Geschlecht sexuell angezogen werden, in seiner Geschlechtsidentität verwirrt sein, verstorbene Kinder, Eltern, Großeltern und Freunde, verstorbene Haustiere, Angehörige oder Freunde, die sich das Leben genommen haben, schulisches Scheitern, in einer nichtchristlichen Partner oder in einen Nichtchristen verliebt sein, in einer Beziehung verlassen werden, Mobbing, unerfüllter Kinderwunsch, ungewollt schwanger sein, Eltern, die mit ihren Kindern überfordert sind, unverhältnismäßig strenge Eltern, Eltern, die ihre Kinder überbehüten, Eltern, die ihren Kindern nicht zeigen können, dass sie sie lieben, Kinder, die ihre leiblichen Eltern gar nicht kennen, Eltern, die sich nicht für ihre Kinder interessieren, Eltern, die ihre Kinder kaum sehen dürfen, Eltern, die ständig streiten, Krieg, Flucht vor Krieg, Überforderung mit Bürokratie, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, verschiedene Süchte, Alkohol, Nikotin, Drogen, Spielsucht, Pornografie, gibt es noch mehr. Sich den Kopf stoßen, sich in den Finger schneiden, sich das Knie aufschlagen. Das Augenlicht oder das Gehör verlieren. Einsamkeit. Keinen gesellschaftlich anerkannten Beruf ausüben. Unerträgliche Schmerzen. Unschuldig und schuldig im Gefängnis landen. Um sein Leben fürchten, nicht von Sünde loskommen, einen Stock weggenommen bekommen, keine Beförderung bekommen, keine guten Noten bekommen, keinen Schnuller bekommen und so weiter. Und natürlich, wie gesagt, könnte man die Liste weiter fortführen. Aber ich denke, eins ist klar, Leid trifft irgendwann jeden von uns. Aber vielleicht hast du dich gewundert, manche Sachen, die ich aufgezählt habe, fandst du vielleicht ein bisschen lächerlich oder ist doch kein Leid? Ich meine, kein Schnuller bekommen versus Depression, ne? Aber wenn mein kleiner Sohn einen langen Tag hatte, durch ist, einfach nur noch in sein Bett will mit seinem Teddy und seinem Schnuller und ich sage, deine Lippen sind schon so trocken und kaputt, heute Nacht gibt es keinen Schnuller, dann bricht für ihn eine Welt zusammen. Da muss er erstmal drüber wegkommen. Und du denkst, verstorbene Haustiere versus, ja, verstorbene Freunde, vielleicht jetzt nicht so das Verhältnis. Aber wenn du ein Meerschweinchen eigentlich in deiner Obhut hast und ja, irgendwann merkst du, es kommt nicht mehr aus dem Haus raus und nach 3 Tagen schaust du mal nach und merkst, es ist schon ganz angenagt von dem anderen Meerschweinchen, du hast es voll vergessen, du hast es gar nicht gemerkt, dass es schon längst tot war und fühlst dich übelst schuldig. Und manches Leid scheint sich auch zu widersprechen. Da hat der eine überbehütende Eltern und der andere würde sich wünschen, er hätte überhaupt welche. Oder der eine hat einen unerfüllten Kinderwunsch und die andere ist, ja, ungewollt schwanger. Und du denkst so, ja, was ist denn jetzt von beidem das Leid? Und ihr merkt schon, Leid ist super, super subjektiv. Und wir leiden auch alle ganz unterschiedlich und auch an ganz unterschiedlichen Dingen. Wir empfinden Unterschiedliches als Leid. Und wir gehen auch ganz unterschiedlich damit um. Weil unsere Herzen alle aus ganz unterschiedlichen Wunden bluten. Und ja, jeder von uns verarbeitet Leid auch ganz anders. Manche müssen unbedingt darüber reden, andere fressen es in sich rein. Und ganz oft gehen darüber sogar Ehen kaputt. Weil 2 Partner mit einem Leid, das sie teilen, ganz unterschiedlich umgehen und das nicht verstehen können, wie der andere nicht genau so mit dem Leid umgehen kann, wie er selbst. Und darum, lasst uns aufhören, Leid zu vergleichen. Lasst uns aufhören, unser Leid mit dem Leid anderer zu vergleichen, das Leid anderer, ja, klein zu reden oder unsers groß zu reden oder auch unser eigenes Leid klein zu reden. Wir dürfen mit allem Leid zu Jesus kommen. Mit allem. Ob du der kleine Knirps bist, ja, der jetzt damit leben muss, dass er Mist gebaut hat zu Hause und jetzt den Abend ohne Spielzeug verbringen muss, weil es die Konsequenz war für 1, 2, 3 und das Kind kommt nicht. Und dann irgendwie, voll emotional erstmal damit fertig werden muss. Ja, oder ob du eben was anderes in deinem Leben hast, was du besonders leidvoll erfährst und erlebst. Und natürlich gibt es objektive Unterschiede, klar. Ne, wenn ich jetzt in der Prüfung irgendwo durchfalle, dann beschäftigt mich das vermutlich weniger lang, als wenn ich eine chronische Krankheit für den Rest meines Lebens habe. Ja, natürlich. Und auch, ja, wenn du ohne Eltern aufwächst, dann bist du wahrscheinlich anders mit dem Thema beschäftigt, als wenn deine Eltern einfach ein bisschen streng sind und mit 18 ziehst du aus und hast die Sache rum. Ne, das ist natürlich auch was anderes. Aber trotzdem empfindet jeder das Leid, was er erlebt, einfach für sich persönlich als so leidvoll, wie er es empfindet. Und so oder so, wir alle kennen Leid. Mehr, als wir uns wünschen würden. Und zwar von Mutterleib an. Wir kriegen schon die Streite von, oder Streit, ich merke mir das eigentlich nie, was ist das? Streit? Die Streitigkeiten, machen wir es so. So winden wir uns raus aus dieser Frage. Wir kriegen schon im Mutterleib die Streitigkeiten unserer Eltern mit. Oder im Mutterleib kriegen wir es schon mit, wenn unsere Mutter eigentlich nicht so zufrieden ist, dass sie jetzt eine Schwangerschaft hat. Da, schon im Mutterleib kriegen wir sowas mit. Und ja, spätestens ab der Geburt erleben wir alle Leid. Aber wir atmen Leid nicht nur ein, wir alle atmen Leid auch aus. Denn wir alle fügen immer, früher oder später, irgendwann und auf irgendeine Weise, anderen Leid zu. Entweder durch blöde Scherze auf Kosten anderer, passiert auch hier auf der JK, durch Versprechen, die wir nicht einhalten, durch Herzen, die wir brechen, durch Dinge, die wir im Streit sagen und dann am liebsten wieder zurücknehmen würden, aber es nicht geht. Und was auch ganz skurril ist, oftmals tun wir gerade den Leuten am meisten Leid an, die uns am nächsten stehen und die wir irgendwie am meisten lieben eigentlich. Und zum Teil lässt sich auch gar nicht vermeiden, dass wir anderen Leid zufügen. Ihr erinnert euch an, ja, einfach den Beziehungsinput von Tobi und Anna. Und ja, Anna musste sich zwischen 2 Jungs entscheiden. Einer ist dann am Ende halt raus. Ist für den scheiße. Kann sie nicht ändern. Ist halt so. Und manchmal empfindet auch jemand was als Leid, was ich gar nicht so gemeint habe. Da sage ich irgendwas oder es kommt bei dem einfach auf eine Weise an, die den total verletzt und du merkst es vielleicht gar nicht. Hast es vielleicht gar nicht mitbekommen. Oder du wunderst dich, dass da jetzt jemand so reagiert. Also wir alle kommen nie durchs Leben, ohne irgendjemandem Leid zuzufügen. Und warum altes Leid? Warum haben wir das jetzt an der Backe? Weil Adam einen Dauertrend gesetzt hat, der bis heute anhält. Leben ohne Gott. Und Leben ohne Gott heißt Leben ohne Leben. Also Leben bestimmt vom Tod. Ein Leben außerhalb vom Garten Eden. Ein Leben voller Schmerzen, ein Leben voller Disteln, ein Leben voller Streit, voller Krankheit, voller Egoismus. Man könnte sagen, Adams Vermächtnis war Leid für alle. Automatisch, ohne zu fragen, du hast keine Wahl. Wir alle sind made on earth, wie es Cashy gestern gesagt hat. Und wir alle haben schon viel darüber gehört, wie das so war und wo wir herkommen. Und da kommt natürlich die klassisch-philosophische Frage auf, die ihr als Theodizee-Frage kennt oder auch nicht. Wieso lässt Gott dieses Leid zu, wenn er doch allwissend, allmächtig ist und sich als guter Gott ausgibt? Aber eigentlich ist die Antwort gar nicht so schwer, wie uns die Frage weiszumachen versucht. Der Mensch will ohne Gott leben und so sieht die Welt aus. Gottlos. That's it. Und wir haben in den letzten Tagen immer wieder gehört, Gott ist der Inbegriff von Leben, von Licht und Liebe. Und darum bedeutet ein Leben ohne Gott ein Leben voller Tod, voller Finsternis und Lieblosigkeit. Das ist ganz automatisch so. Wenn ich meine Lampe vom Stecker ziehe, ist dunkel. Da muss der Stecker gar nichts machen. Gott muss nichts tun. Wenn wir uns von ihm entfernen, wird es finster. Und du fragst dich vielleicht, naja, wann wollten denn jetzt Adam und Eva ohne Gott leben? Ich meine, die wollten doch nur Erkenntnis. Ihr erinnert euch, diese Frucht. Ne? Ich lese nochmal, was die Schlange sagt, aus 1. Mose 3, Vers 4. Nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und was böse ist. Sein wie Gott. Das wollte schon Satan. Und sein wie Gott heißt nichts anderes, als auf Gott nicht länger angewiesen sein wollen. Gott nicht länger brauchen. Selbst wissen, was gut und böse ist, selbst festlegen, was gut und böse ist, ohne Gott. Allein. Anstatt Gott zu vertrauen, der sie geschaffen hat, dass er es gut mit ihnen meint, wollen Adam und Eva ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und selbst als Gott dann die Flut schickt und einmal alle platt macht und nur der letzte Fromme mit seiner Familie übrig bleibt, geht's von Neuem los. Anstatt sich über die Welt zu verstreuen, wie es Gott gesagt hat, ja, fangen sie an, sich zusammenzurotten und einen Turm zu bauen und sagen, los, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Das wird uns berühmt machen. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, denn dieser Turm hält uns zusammen. Mit einem Turm den Himmel herausfordern. Ein Turm, der sie zusammenhalten soll. Ein Turm, der nicht nur den Himmel herausfordert, sondern gleichzeitig auch noch so eine Absicherung ist, weil er in den Himmel ragen soll, ja. Ne? Und sollte Gott irgendwann dann doch nochmal ein Flütchen schicken, ne? Irgendwie so ein bisschen viel Regen, dann klettern wir halt auf unseren Turm, der ja bis in den Himmel ragt, dann kann er uns mal. Soll er halt schicken sein Wasser. Da zeigen wir ihm dann die lange Nase. Und anstatt Gott zu vertrauen, der sie gerettet hat in der Arche und der ihnen versprochen hat, ich schicke nicht mehr eine Flut, wollen sie ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Und auch heute noch beweist jeder von uns und jeder Mensch auf dieser Welt, dass das genauso auch auf ihn zutrifft. Wir tragen alle das Label Made on Earth. Und wir alle zeigen, dass wir immer wieder aus der Beziehung zu Gott ausbrechen oder sie gar nicht erst suchen. Und so sieht die Welt halt jetzt aus. Gezeichnet von allen, die sein wollten wie Gott. Gezeichnet von Satan, gezeichnet von Menschen und geplagt von Leid. Jeden Tag in den Nachrichten. Aber hey, ich meine, wir hatten Weihnachten. Jesus ist doch gekommen. Was hat sich jetzt getan? Klar, Jesus ist gekommen und hat uns gefunden. Und in welchem Zustand er uns gefunden hat, das finde ich, wird ganz schön in Hesekiel 16 ausgedrückt. Ich lese mal Verse 4 bis 6. Auch wenn es eigentlich ein Vers ist, der von unserem großen Bruder Israel spricht, trifft er genauso auch auf uns zu. So erging es dir bei deiner Geburt. Man schnitt dir nicht die Nabelschnur ab, man hat dich nicht gebadet und mit Salz eingerieben und dich nicht in Windeln eingepackt. Niemand hatte Mitleid mit dir. Niemand hat dich entsprechend versorgt. Man warf dich hinaus aufs freie Feld, so verabscheut warst du bei deiner Geburt. Da kam ich vorbei und sah dich zappeln in deinem Blut. Als du so da lagst, sagte ich zu dir, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sagte ich, du sollst leben. Ja, Jesus hat uns gefunden. Als elendes, weggeworfenes Baby. Wir alle sind emotional verkrüppelt und verletzt. Egal in was für einer gesunden Familie du aufgewachsen bist, müssen wir darüber reden, ob es überhaupt gesunde Familien in dem Sinne gibt. Ich werde meinen Sohn auch verletzen, das weiß ich. Er wird von mir auch Narben davon tragen, das weiß ich. Und darum gebe ich ihn jeden Abend ab in die Hände meines Herrn, weil da ist er besser aufgehoben als bei mir. Und egal, wie schön dein Umfeld ist und wie gut du auch meinst, eigentlich aus der ganzen Nummer rausgekommen zu sein, Jesus findet dich als dieses nackte, zappelnde Baby im Blut, das schreit und niemand wirklich sich um ihn kümmert. Und das wirst du irgendwann in deinem Leben auch mal machen, die Erfahrung, dass am Ende des Tages keiner da ist, der sich wirklich um dich schert. Oder auch einfach keiner da ist, der dir wirklich helfen kann. Keiner da ist, der dir wirklich in deinem Leid Trost spenden kann, weil er gar nicht weiß, wie es dir geht. Weil er das gar nicht kennt. Auch nicht deine Ehefrau oder dein Ehemann. Manchmal schon gar nicht die. Und ja auch noch vom anderen Geschlecht, ganz andere Welten, ne? Ja, und wir haben jetzt schon viel gehört in diesen Tagen davon, wie hilfsbedürftig wir sind, wie laut unser Herz nach Liebe schreit, wie blutverschmiert unsere Seele ist und wie unfähig wir sind, daran selbst was zu ändern. Und doch hat Jesus uns aufgenommen. Und durch Jesu Tod am Kreuz von Golgatha hat er uns alle zu Kindern gemacht, also alle zu Kindern gemacht, die dazu Ja gesagt haben, die sich von ihm aus dem Straßengraben ihrer Existenz haben ziehen lassen. Er hat uns mit seinem Licht erleuchtet, uns neues, ewiges Leben gegeben. Wir haben es gestern gehört. Jesus ist unser guter Hirte. Und Jesus ist die Tür, ne? Und wenn uns jemand schaden will, dann muss er doch an Jesus vorbei. Also muss doch eigentlich das Leid draußen bleiben, oder? Also ich meine, jetzt passt doch Jesus auf. Jetzt wird doch alles gut. Nee, so ist es nicht. Im Gegenteil. Durch Jesus kommt sogar noch Leid dazu. Nicht nur, weil du auf einmal merkst, was für ein sündiger Mensch du bist und auf einmal über Dinge zerbrochen bist, die dich vorher gar nicht gejuckt haben. Nee, auch einfach, weil für dich gilt, was Jesus seinen Jüngern mitgibt in Johannes 15. Da schreibt er, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst haben. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt herauserwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und ist mal die erste wichtige Erkenntnis, die ihr euch dick und fett hinter eure Ohren schreiben solltet. Ihr müsst es nicht tätowieren, aber die Herzensohren, ihr wisst, was ich meine. Zunächst kommt mit Jesus sogar mehr Leid in dein Leben. Jesus ist nicht Ponyhof. Im Gegenteil. Er warnt immer wieder Leute, die sagen, hey, kann ich auch mit dir abhängen? Und er sagt, der Sohn des Menschen, der hat nicht, wo er seinen Kopf hinlegen soll. Füchse haben einen Bau. Hast du wirklich Bock? Denn mit dem Label Made by Christ machen wir uns unbeliebt bei allen, die noch Made on Earth sind. Ganz einfach. Weil wir auch ein Spiegel für sie sind automatisch. Wenn jemand sagt, oh, das musst du unbedingt tun und du sagst, nee, will ich eigentlich nicht, dann gibst du ihm eigentlich zurück. Ja, wie? Sollte ich es vielleicht eigentlich auch nicht tun? Und das ist nicht so cool, wenn jemand nicht immer mitzieht bei den Dingen, die man möchte. Wenn jemand dir immer zeigt, ey, das, was du tust, ist nicht gut, das musst du gar nicht sagen. Du musst nicht mit Straßenschildern durch die Straßen rennen und sagen, ihr seid alle Sünder. So, das ist gar nicht nötig. Das reicht schon, in deinem Umfeld anders zu sein und bei Dingen nicht mitzumachen. Wie wir es ja so oft jetzt schon gehört haben. Nicht mitzulästern und zu sagen, ey Leute, finde ich nicht gut. Und das werdet ihr natürlich auch merken, wenn wir heute nach Karlsruhe gehen. Ne? Da werdet ihr jetzt nicht mit Fanfaren und Trompeten empfangen. Die haben jetzt nicht auf euch gewartet da, dass ihr jetzt endlich kommt und ihnen von Jesus erzählt. Sondern die wollen vorbei, die wollen eigentlich nichts hören. Die machen la, 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 ich kann dich nicht hören. So, ja? Oder die wollen euch voll quatschen. Oder, endlich mal so ein Christ, dem ich meine ganzen blöden Fragen stellen kann, damit ich mal ihm zeigen kann, was er für einen dämlichen Glauben hat. Ganz viel gibt's sowas. Nicht nur. Wird auch anderes passieren. Aber die Haupterfahrung wird vermutlich heute eher negativ sein. Stellt euch mal drauf ein. Aber als Kinder Gottes sind wir nicht länger hilflose Babys im Straßengraben, nicht länger dem schutzlos Wind und Wetter ausgeliefert, sondern wir dürfen wissen, dass nichts in unserem Leben passiert, das nicht zuvor über den Tisch Jesu gegangen ist. Alles, was in unser Gatter reinkommt, ist vorher an Jesus vorbeigelaufen. Das dürfen wir wissen. Und das sehen wir gerade bei Hiob ganz gut. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt bei der Geschichte, aber da darf Satan an Hiob nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Gott setzt die Grenze und sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und dann irgendwann kommt Satan wieder angeschissen und sagt, naja, könnte ich aber nicht auch noch das machen? Sagt Gott, nur das, aber das nicht. Satan kann bei euch nicht machen, was er will, sondern nur, was Gott ihm erlaubt. Aber warum erlaubt das denn? Warum lässt er denn jetzt Leid in unserem Leben zu? Ich meine, er könnte es doch verhindern. Ein Vers, der mir ganz wichtig geworden ist im Leben, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Also wenn Gott in deinem Leben Leid zulässt, dann denkt er sich was dabei. Dann dient es dir zum Besten. Und wie soll mir jetzt bitte Leid zum Besten dienen? Und der erste Step dabei ist schon mal, wenn du das verstehen möchtest, tausch mal warum gegen wozu, Klassiker. Einfach nicht fragen, warum muss ich jetzt leiden, sondern wozu dient dieses Leid? Und ganz ehrlich, da kommst du schon mit gesundem Menschenverstand oder mit ein bisschen Lebenserfahrung oder mit Blick hinter dich selbst, kommst du manchmal schon auch von alleine, sogar oft, würde ich sagen, auf potenzielle Erklärungsmöglichkeiten. Inwiefern könnte mir das jetzt gut tun? Ja, auch wenn es sozusagen sich schlecht anfühlt. Aber inwiefern könnte es einem höheren Ziel dienen in meinem Leben? Du bist vielleicht jemand, der immer wieder merkt, wie krass er in den Stolz und in den Hochmut fällt. Und du hast Gott schon oft gebeten, Herr, bitte mach mich demütig. Und dann, badum, ksch, passiert was in deinem Leben, wo du merkst, dass du eigentlich so klein mit Hut bist, dass du total angewiesen bist auf Gott, dass du gar nicht so alleine der Krasse bist. Und das macht dich auf einmal auf einer tieferen Ebene demütig, als einfach nur davon was zu lesen. Weil du es spürst, dass du Jesus brauchst. Dass du ohne ihn nicht kannst. Und wenn wir jetzt weiter fragen nach dem Zweck von Leid, dann wirst du in jedem Fall hoffentlich, das wünsche ich dir, sehen, dass Leid unfassbar das Potenzial hat, die Beziehung zu Jesus enorm zu festigen, zu stärken. Und ich habe jetzt einfach nur ein paar Sachen rausgenommen, die Zweck von Leid sein können. Man kann auch noch andere anfügen und damit ergänzen. Als erstes, Leid lässt uns die Hand Gottes fester ergreifen. Lachen ist schön, Lachen verbindet, aber einmal mit jemandem zusammen weinen verbindet tausendmal mehr, glaub's mir. Ich habe schon mit so vielen Leuten Scherze gemacht und Spaß gehabt. Aber die Leute, mit denen ich wirklich Tränen vergossen habe, die bleiben am Ende. Die hinterlassen ganz andere Spuren. Und wir könnten noch ganz viele andere oder konkrete Beispiele nennen, wie gemeinsam durchgestandenes Leid eine Beziehung zu Freunden oder zum Ehepartner total gefestigt hat oder auch zu Verwandten. Ich weiß noch, mein großer Bruder und ich, wir sind so 1,5 Jahre auseinander. Das war in den Teenie-Zeiten immer eher so von Konkurrenz geprägt. So, er hatte seine Crew, ich hatte meine Crew. Er war immer der von den coolen, großen Brüdern. Ich war immer der von den uncoolen, kleinen Brüdern. Wir hatten so jeder unsere Crew, mit der wir abgehangen haben. Und dann gab es so eine Situation, da ging es mir nicht gut. Und er war da, wie ich ihn vorher noch nie erlebt hatte. Und es hat unsere Beziehung geprägt, dass es auch das gab. Und vielleicht erinnert ihr euch an Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Grüne Weiden, stilles Wasser, eine erquickte Seele, die rechte Straße, alles super, alles schön. Aber im Tal des Todesschattens, da wird aus dem Er ein Du. Im Tal des Todesschattens, da wirst du den Hirten nicht mehr länger nur als den erleben, der dich mal zurückpfeift oder der dir vielleicht mal mit seinem Stöckchen ins Bein wegziehen muss, weil du da gerade irgendein Kraut isst, essen möchtest, was dir nicht gut tut, oder der dir den Hund hinterherhetzt oder was auch immer. Sondern im Tal des Todesschattens, dann erlebst du, wie er dich durchs Tal des Todesschattens auf den Schultern trägt. Da erlebst du ihn ganz neu, ganz anders, ganz nah. Und aus dem Er wird ein Du. Und aus theoretischem Trost wird auf einmal praktisches Trösten. Zweitens, Leid führt uns zurück an die Hand Gottes. Also wenn wir mal wieder nicht so auf der rechten Straße unterwegs sind, dann ist es oft Leid, was uns zur Umkehr bewegt. Wir sehen es zum Beispiel bei Jona. Ne? Erst im Bauch des Fisches wacht er so wirklich auf von seinem, ich sag mal, ein bisschen blöden Weg. Seinem unsinnigen Fluchtplan. Wenn du dich mal mit dem beschäftigst, dann wirst du feststellen, warum der schon aus seiner Sicht ganz klug war, aber gegen Gott ist halt nie so eine gute Idee. Und da kehrt er um, ganz unten, und lässt sich wieder auf den rechten Weg zurückbringen. Und drittens, Leid prüft uns, ob wir an der Hand Gottes festhalten. Ja, Leid hat eine Prüfungsfunktion. Wie der Belastungstest bei irgendeinem Material, neuer Turnschuh rausgekommen und dann erstmal testen, wie viele Schritte kriegt er hin. Oder irgendwie ein Stoff, wie reißfest ist der. All diese ganzen Dinge werden, bevor sie voll auf den Markt geworfen werden, getestet. Wie beständig sind die? Da wird gedrückt, gezogen, gerissen, geschlagen, fallen gelassen, gibt es verschiedene Sachen. Und dann zeigt sich, ob das Material dafür geeignet ist, genutzt zu werden, für die Sache, für die es nun genutzt werden soll. Kann man es dafür gebrauchen oder ist es dafür unbrauchbar? Und so ist Leid auch immer ein Belastungstest unseres Gottvertrauens. Die Frage Jesu, stehst du nur in den guten Zeiten zu mir oder auch in den schlechten Tagen? Glaubst du mir, dass ich gut bin, nur wenn es dir gut geht oder auch wenn es dir schlecht geht? Vertraust du mir auch im Leid? Und das sehen wir natürlich, klar, Klassiker, besonders gut bei Hiob. Natürlich. Da versucht es ja Satan wirklich aufs Letzte auszureizen. Und der Junge sitzt am Ende in einem Aschehaufen von Geschwüren überwuchert und sich nur noch kratzend und den Tag seiner Geburt verfluchend, aber er flucht nicht Gott ins Angesicht. Er sagt sich nicht von Gott los, trotz all dem Leid. Und am Ende kriegt er doppelt erstattet, was ihm genommen wurde. Das ist jetzt nicht zwingend die Rechnung, die du anstellen kannst, aber es soll auch zeigen, Gott erstattet auch. Es gibt nicht nur das Leid, es gibt auch immer das danach. Und nicht umsonst gibt es das Wort Leid geprüft. Und das ist eins der stärksten Gütesiegel von Beziehungen, von Charakter. Leid geprüft. Eine leidgeprüfte Freundschaft oder Ehe ist besonders langlebig, kann besonders viel Sturm aushalten. Und für manche Aufgaben im Reich Gottes brauchen wir eben eine besondere Leidgeprüftheit. Ganz einfach. Da kann nicht jeder Dulli entsandt werden, der sagt, Herr, sende mich, und dann kommt er wieder zurück. Das gab es übrigens, also ihr dürft auch überfordert sein mal mit Aufträgen, die ihr meint, dass Gott sie euch gegeben hätte. Das gibt es auch in der Bibel, ne? Dann gibt es diesen Markus. Ich drehe das immer falsch rum. Egal. Wo Paulus ganz enttäuscht ist, dass der bei der einen Missionsreise umkehrt. Weil er irgendwie doch nicht durchzieht. Also, ihr dürft diese Erfahrung schon auch machen, aber ja, dazu ist Leid unter anderem da. Denn Leid ist, also Leidensfähigkeit ist lernbar, ist trainierbar. Das ist auch der Grund, warum keiner von euch heute mehr weint irgendwie und groß in ein weltendramatisches Geheule ausbricht, wenn ja, er mal vom Stuhl fällt oder halt kein Schnulli bekommt, ne? Oder ich sage, jetzt aber ab ins Bett. Dann bricht für euch jetzt nicht die Welt zusammen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, Leid kann auch Konsequenz von Sünde sein. Wenn deine Zähne kaputt gehen, weil du sie nie putzt, dann hat er mit Gott nicht so viel zu tun. Passiert einfach. Also da muss Gott nicht irgendwie Leid in dein Leben bringen. Passiert nun mal. Automatisch. Und so kann Sünde in unserem Leben auch lebenslanges Leid verursachen. Selbst wenn es vergeben ist. Längst in den Tiefen des Meeres, weit entfernt wie Ost und West voneinander. Aber Ehebruch begangen, zur Prostituierten gegangen, Geschlechtskrankheit eingefangen. Hast du nun. Ob es vergeben ist von dir, von deiner Frau, von wem auch immer, egal, das hast du nun. By the way, ich erlebe Gott, und ich denke, ihr habt es auch schon oft erlebt, dass Gott viel gnädiger ist, als dass das immer passiert. Ganz oft sagen wir, oh, das hätte das und das alles passieren können, aber Gott hat es ein Glück nicht gemacht. Boah, das war im Rückblick so eine Bewahrung von ihm, sagen wir dann so gerne. Ja, Gott ist doch kein knüppelwerfender Henker. Ja, so, ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte von Störtebeker, diesem Piraten in der Ostsee? Mal Hand hoch, wer den Namen schon mal gehört hat. Okay, was war sein Ende? Er hat dann gedealt, ja, wenn ihm der Kopf abgehauen wird und er noch weiterläuft, dann jedes Crewmitglied, an dem er vorbeigeht, das ist dann frei und wird nicht enthauptet. So, und dann Kopf ab und er rennt, also Legende. Läuft einfach vorbei und der Henker sagt sich, das kann doch nicht sein, dass er jetzt am Ende an der ganzen Crew vorbeilatscht, schmeißt dem zuckenden Körper da hier, der da noch vor sich hinlief, einen Holzklotz zwischen die Beine und dann fällt der Leichnam halt um und dann konnte er den Rest enthaupten. Ich hatte voll lange so ein Gottesbild. Wenn du jamals dir zu gut geht, dann kommt er aber und schmeißt den Klotz in die Beine, damit du ja auf die Fresse fällst. Nee, so ist doch Gott gar nicht. Der hat doch gar nicht das Anliegen, uns kaputt zu machen. Und trotzdem bleibt es so, manchmal müssen wir auch die Konsequenzen von Sünde tragen. Und das kann leidvoll sein. Und Leid kann uns auch vor Selbstüberhebung schützen. Paulus, bestes Beispiel, der von diesem Engel Satans geschlagen wird mit Fäusten. Who knows, was das meint? Keine Ahnung. Ja, ist auch ehrlich gesagt ganz gut, dass er das so kryptisch formuliert. Sonst würdest du sagen, aha, das war ein Leid. Dann kann ich das einordnen. So kann jeder ein Stück weit Dinge dort einordnen und kann sagen, ja, vielleicht gibt es auch in meinem Leben Dinge, die Gott einfach mir zuordnet. Und er betet zu Gott und sagt, Herr, bitte nimm mir das. Und Gott sagt, lass dir an meine Gnade genügen. So viel Erkenntnis, so viel Offenbarung hat er bekommen und das sollte ihn auf dem Teppich halten. Das kann auch die Funktion von Leid sein, dass es uns bei der Bodenhaftung hilft. Also, Leid ist ein Teil dieser Welt. Leider. Seit Adam den Trend des Lebens ohne Gott gesetzt hat, gehört Leid einfach mal dazu. Aber ja, Jesus hat einen neuen Trend gesetzt. Wir lesen im 1. Korintherbrief, genauso wie durch Adam alle sterben müssen, werden durch Christus alle lebendig gemacht werden. Ihr erinnert euch an die Predigt von Andreas Schäfer, das Licht der Welt. Das ist das Licht der Welt. Nicht optional, es ist das Licht der Welt. Es wird den letzten Winkel dieser Erde erleuchten. Er wird alle Tränen abwischen. Aber bis zu diesem Tag bleibt Leid eine Realität unseres Lebens. Auch als Christen. Und ich finde, es drückt Psalm 42 sehr gut aus und ich möchte den einfach mal lesen. Weil es so schön ausdrückt, dieses, da ist Leid, gerade obwohl ich Jesus nachfolge, ist da Leid. Und trotzdem ist da auch ein Ausweg aus dem Leid. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühle freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Wie schön war es doch, auf der JK zu sein. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hermongebirges denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als rief eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen, warum hast du mich vergessen? Warum hast du mich so traurig, warum muss ich so traurig meinen Weg gehen? Warum bedrängen mich meine Feinde? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. Und egal, was du für ein Päckchen zu tragen hast, Paulus will dir sagen, alles Leid dieser Welt ist nicht vergleichbar zu dem, was uns an Herrlichkeit erwartet. Gott sieht alles Leid dieser Welt. Und wir dürfen mit allem Leid zu ihm kommen, ob es uns groß oder klein erscheint. Wie ein kleines Kind zu seinem Vater gerannt kommt. Und wir dürfen erleben, dass Gott gerechter Richter und Erstatter ist. Er verspricht, ich werde das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen. In Treue sorge ich für Recht. Und glaub mir, es gibt nichts Schöneres oder wenig Schöneres, sagen wir es mal so, als warme Tränen auf dem Schoß Christi an die Blut deines guten Hirten zu weinen. Und dann die barmherzige Liebe deines himmlischen Vaters, gerade im Leid, besonders einzuatmen. Und dort kannst du dann wirklich Freude im Leid erleben. Nicht, weil Leid auf einmal gut wird oder schön. Das Leid bleibt schlecht. Das Leid bleibt schmerzhaft. Es bleibt Ausdruck dieser kranken Schöpfung. Aber du kannst Freude auf einmal im Leid erleben, weil die Nähe zu Jesus, die du nur im Leid erfährst, die irgendwann wirklich zu einem teuren Schatz wird und du sie richtig lieb gewinnst, diese Nähe. Und du dich dann irgendwann, vielleicht sogar eines Tages, in den guten Tagen danach sehnst, wieder diese Nähe zu haben zu deinem guten Hirten. will abschließen mit einem Bild. Mathis, du darfst den Knopf drücken. Das ist mein Profilbild, also mein Hintergrundbild beim Handy. Mich haben schon viele gefragt, oh Alter, warum denn so ein Bild, Alter? Was bist du für ein Vater? Ich weiß noch die Situation, er hat sich den Kopf gestoßen und ich habe das Foto gemacht, um ihm zu zeigen, wie die Beule aussieht. Das hilft immer bei ihm. So, ne? Wenn du ihm dann zeigst, oh, soll ich es dir mal zeigen? Wollen wir es mal im Spiegel angucken, was da passiert ist? Und immer wenn ich dieses Bild angucke und diese Tränen in den Augen, das erinnert mich genau daran, was das für eine innigliche Beziehung aufbaut, wenn der kleine Knirps mit seinem Leid und seinen Tränen zu mir kommt. Wie gut uns das beiden tut. Wie schön das ist, so unschön die Beule ist und der Schmerz. Aber wie schön es ist, diese Tränen abzuwischen. Wie schön es ist, diese verrotzte Nase zu putzen. Und wie schön es ist, diesen Schreihals im Arm zu halten und ihm diese Nähe geben zu können, wenn es ihm scheiße geht. Und wenn es mir, versteht ihr, als boah, so einem gebrochenen Menschen, der ich bin wie ihr alle, wenn mir das so das Herz schwer macht, was glaubst du, wie geht's denn Gott bitte mit dir? Mit deinen Tränen? Glaubst du, dem ist das egal? Und der hat Milliarden von Tränen dieser Welt gleichzeitig zu sehen und zu verarbeiten. Du hast ja nur den Horizont des Leids. Der hat den Horizont des Leids. Glaubst du, das ist dem egal? Nein, er hat seinen Sohn vor Grundlegung der Welt genau dafür bereitgestellt. Hat gesagt, ich fange diese Schöpfung nicht an, bevor ich nicht eine Lösung habe und sie heißt Jesus. Jesus sieht dein Leid. Ich möchte beten. Hey Jesus, danke, dass du dich nicht gedrückt hast vor dem Leid dieser Welt. Dass du nicht gechillt hast auf dem Thron und gesagt hast, soll doch jemand anderes machen. Du bist runtergekommen, hast dich runtergebeugt, als kleines schreiendes Baby gebären lassen in einen Stall, als Schöpfer des Universums. Hast den Spott ausgehalten am Kreuz. Du hättest vom Kreuz absteigen können und du hättest doch alles machen können, ohne vom Kreuz abzusteigen. Danke, dass du das getan hast. Und danke, dass du uns nachempfinden kannst. Du bist kein ferner Gott. Du hast Blut geschwitzt. Du hast auch gerungen. Du hast dir Gebetsunterstützung von deinen Freunden gewünscht und sie war nicht da. Du warst alleine. Keiner hat dir geholfen. Und am Kreuz musste selbst dein Vater, von dem du nie getrennt gewesen bist, sein Angesicht vor dir verbergen. Und du warst wirklich ganz allein. Für uns hast du das gemacht. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du jeden einzelnen von uns segnest und behütest. Dass du dein Angesicht über uns leuchten lässt in all die Finsternis unseres Lebens und uns gnädig bist, dass wir es nicht immer auf die harte Tour lernen müssen, was du für ein guter Hirte bist. Und möchte ich bitten, Herr, dass du dein Angesicht auf uns erhebst, wo wir den Eindruck haben, du siehst uns nicht. Du hast uns verlassen. Wann tust du endlich was? Dass du uns das erfahrbar machst, dass du uns das glauben lässt, dass du uns das festhalten lässt, dass du uns siehst und uns deinen Frieden gibst. Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Frieden mit dir. Darüber, wie du uns gemacht hast, wo du uns hingestellt hast, welche Wege du uns führst, was du uns verwehrst im Leben. Herr, bitte schenk uns Frieden mit dir. Dass wir das wirklich ergreifen können und glauben können, dass alle Dinge in unserem Leben dir zum Besten, uns zum Besten dienen, weil du es besser weißt, weil deine Wege höher sind als unsere Wege und deine Gedanken viel höher als unsere Gedanken, so hoch der Himmel höher ist als die Erde. Wir loben deinen heiligen, großartigen, herrlichen, barmherzigen, liebevollen, gnädigen, wunderschönen und rettenden, kraftvollen Namen, Herr Jesus. Amen.